Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mycelium-Podcast, in dem mir Michaela und Timo erklären, wie das denn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften funktioniert. Heute geht es so ein bisschen um Rechtsformen, aber eigentlich sagt ihr ja, Michaela und Timo, immer, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist rechtsformunabhängig. Warum machen wir denn jetzt dieses Thema auf?
Das liegt daran, dass wenn wir mit Menschen über gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften reden, dann ist so die zweite oder dritte Frage eigentlich fast immer, ob man dann eine Genossenschaft braucht oder welche Rechtsform das Ganze denn braucht, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Und dann ist wirklich immer die Frage auch, ja, muss ich dann eine Genossenschaft gründen oder brauche ich dafür einen Verein? Und ja, genau, wie du es schon gesagt hast, Tobi, wir antworten da eigentlich immer, nee. Ein gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist erstmal rechtsformunabhängig. Das heißt, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist ein Organisationsprinzip, und man kann dafür im Prinzip fast jede Rechtsform nutzen. Es ist also nicht so sehr die Frage nach dem rechtlichen Konstrukt dahinter, sondern danach, wie man miteinander umgeht. Das heißt, auch als Einzelunternehmerin oder mit einer GbR oder GmbH kann man gemeinschaftsbasiert wirtschaften. Und trotzdem sind wir große Fans von Genossenschaften und denken halt, dass man die ziemlich gut mit gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften kombinieren kann.
Und zum Thema Genossenschaften haben wir uns einen ganz tollen Gast eingeladen, und zwar Simon Scholl aus München. Simon ist Diplom-Betriebswirt, war ja Reiseleiter, ist durch die Welt gereist, war zuletzt ganz viel in Indien aktiv und ist dann aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, wo er jetzt Gründer des Kartoffelkombinat ist und Vorstand des CSX-Verein. Ja, hallo Simon.
Ja, hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier zu sprechen.
Sehr gerne. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angerissen. Du warst in der Welt aktiv und viel in Indien unterwegs. Was hat dich denn nach Deutschland zurückgerufen?
Gut, also du hast jetzt gerade gesagt, zuletzt in Indien, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Seitdem hat sich mein Leben auch wirklich radikal verändert, einmal komplett auf den Kopf gestellt. Vor 10 Jahren war ich irgendwie gerade stolz, noch irgendwie Frequent Traveler bei Lufthansa geworden zu sein, weil ich so viel zwischen Delhi und München hin und her geflogen bin als Berater für Expatriates, die dort in den indischen Arbeitskontext irgendwie eingeführt werden sollten. Ja, und mittlerweile hat sich ja meine Sichtweise natürlich auf die Lage sehr verändert. Also es war dann insbesondere im Jahr 2010, als ich mir wirklich super viel Zeit genommen habe und mich vertieft habe in die ganze Zukunftsdiskussion, die Frage der sozial-ökologischen Transformation, das Thema Klimawandel, die Waldbrände und so weiter, so dass ich dann also für mich persönlich entschlossen habe, so ich probiere jetzt einfach mal wirklich einen radikalen Schritt. Hatte echt keine Lust mehr auch auf diese kognitive Dissonanz, eigentlich zu wissen, dass man irgendwie Dinge anders machen sollte. Und habe dann mein Auto verschenkt, habe gesagt, ich mache keine Reisen mehr. Damit war das Thema Indien auch, obwohl es gerade sehr erfolgreich losging, für mich gestorben. Und bin seither auch fast, ernähre mich fast vegan seither und dergleichen. Also durchzieht so meine ganzen Lebensinhalte. Und genau, begonnen hat dann für mich alles mit einem urbanen Stadtgründungsprojekt in München, weil für mich dann schon klar war, wenn wir uns jetzt mit dieser Überlebensfrage, die uns der Klimawandel stellt, beschäftigen, dass wir dann irgendwie beginnen bei den Nahrungsmitteln. Ja, bei einer lokalen, regionalen Erzeugung, aber gleichzeitig eben auch in Gemeinschaft. Also diese zwei Themen, die waren dann für mich automatisch gesetzt. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Also es ist dann so, dass nach kurzer Zeit im Engagement mit diesem Gemeinschaftsgarten hat mich dann Daniel überall angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, dass wir gemeinsam ein Projekt starten. Und dann sind wir wirklich als völlige Quereinsteiger und Dilettanten innerhalb kürzester Zeit, nach 4-5 Monaten, hatten wir im Prinzip die Genossenschaft gegründet und sind in kürzester Zeit dann eigentlich in diese Vorstandsrolle von der Genossenschaft geschlüpft, ohne damals eigentlich tatsächlich zu wissen, was das Ganze bedeuten wird für uns, ja, und auch für die Bewegung.
Mhm. Und warum ist es ausgerechnet eine Genossenschaft geworden? Habt ihr auch da eine andere Form mal im Auge gehabt oder war von Anfang an klar, das muss eine Genossenschaft sein?
Nee, das Spannende war, wir hatten damals uns dann mit dem Netzwerk Solidarische Landwirtschaft in Verbindung gesetzt und waren relativ erstaunt, dass es noch keine Solabi-Genossenschaften gab. Und wir fanden es aber einfach nur schlüssig, dass man quasi ein Gemeinschaftsprojekt der solidarischen Landwirtschaft auch mit der genossenschaftlichen Rechtsform verknüpft. Natürlich stand auch die Möglichkeit im Raum, einen Verein zu gründen, aber wir wollten das Ganze schon auch mit dem Ziel, ein wirklich stabiles betriebswirtschaftliches Konstrukt aufzubauen, aufgleisen. Und auch haben da schon auch in größeren Dimensionen gedacht, als jetzt nur, sage ich mal, eine kleinere, selbstorganisierte 50 bis 70 Ernteanteil-Solawi aufzubauen. Also für uns war schon klar, dass sich das Ganze auch ein bisschen größer entwickeln kann. Und deswegen haben wir uns einfach spontan mehr oder minder auch für die Genossenschaft dann als Rechtsform entschieden.
Und was begeistert dich dann an der Genossenschaft in der solidarischen Landwirtschaft?
Ja, das Tolle, was ich an der Stelle immer sage, ist, dass es uns wirklich hilft, diese Verfasstheit. Ja, also das ist ja auf der einen Seite auch immer der Kritikpunkt, dass die Genossenschaften irgendwie zu träge werden, ja, und zu bürokratisch. Aber gerade auch diese Verfasstheit, ja, diesen schärft auch oder zwingt uns auch im positiven Sinne, den Blick auf die betriebswirtschaftliche Stabilität einfach noch ein bisschen konsequenter zu betreiben und voranzubringen. Einfach allein dadurch, dass man sich einem Prüfverband anschließen muss und man hier einfach auch regelmäßig Feedback bekommt, ob denn das, was wir da auch tun, tatsächlich für sich in sich betriebswirtschaftlich stimmig ist. Also das ist zumindest ein wichtiger Aspekt. Es gibt aber viele andere. Am anderen Spektrum ist dann natürlich das Eigentums. Ja, also du kannst über Genossenschaftsprojekte wirklich super gut gemeinschaftsbasierte, gemeinschaftsgetragene Investitionen tätigen in vergesellschaftetes Eigentum und dergleichen. Also und so gibt es ganz, ganz viele Vorteile von Genossenschaften, die man, das möchte ich aber an der Stelle auch sagen, oftmals auch mit einem Verein umsetzen. Also das ließe sich auch mit einem Verein umsetzen. Und es ist gar nicht der wesentliche Punkt, ob man jetzt Verein oder Genossenschaft gründet. Ein weiterer wichtiger Punkt, wieso ich mich für die Genossenschaften an der Stelle so einsetze oder begeistere, ist einfach dieses positive Image, das Genossenschaften da draußen in der Gesellschaft haben. Ja, sie ist einfach verknüpft. Man hört Genossenschaft, es ist verknüpft mit einem hohen Vertrauensvorschuss, dem dort entgegengebracht wird. Genossenschaften haben ein wahnsinnig tolles Image. Und auch die Struktur ist einfach leicht zu erklären und überschaubar. Genau, und auch auf diese Karte setze ich so ein bisschen.
Gibt es denn auch mal was, ja, was dir so ein bisschen auf die Nerven geht mit den ganzen Mitgliedern in der Genossenschaft?
Ehrlich gesagt nicht. Ich kann es natürlich nachvollziehen, dass unterschiedliche Akteure auch Sorge haben, dass das Ganze eventuell, ja, dass da zu viele Mitglieder irgendwie mitreden wollen. Ja, auch die Struktur eines Aufsichtsrats, der dann auch nochmal über den Vorständen steht und so weiter, ist nicht jedermanns Sache. Und außerdem ist mit einer Gründung von einer Genossenschaft auch ein gewisser erhöhter finanzieller und bürokratischer Aufwand verbunden. Was ich aber nicht als Problem erachte, sondern auch da wieder sehe ich eher das als positiv, wie ich das eben gerade schon auch gesagt habe. Ich denke, es lohnt wirklich, sich in dieses Genossenschaftsthema wirklich fundiert einzuarbeiten und dort auch Zeit zu investieren, weil es eben für auch größere Organisationen braucht es auch eben diese gewisse Seriosität und Professionalität aus meiner Sicht in Unternehmen. Gerade auch, wenn dann eben auch viele Mitglieder irgendwie Eigenkapital einlegen über Genossenschaftseinlagen, da darf es ruhig etwas verfasster sein als im Verein, sage ich jetzt mal. Ja, obwohl ich auch ein großer Vereinsfan bin. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, dass sich der Aufwand lohnt. Und das ist im Allgemeinen auch das Feedback der vielen Kollegen aus den anderen Solawi-Genossenschaften, die eigentlich in die gleiche Kerbe schlagen und sagen, ja, die 2000 Euro Mehraufwand finanziell jetzt rein mal gesehen im Jahr, die man vielleicht so kalkulieren muss für die Genossenschaftsprüfungen, die lohnen sich letztendlich. Und keiner hat jemals eigentlich bereut, eine Genossenschaft zu gründen.
Du hast jetzt schon öfter über diese Genossenschaftsprüfungen erzählt. Kannst du mal kurz erklären, was da geprüft wird?
Ja, im Prinzip werden die Zahlen geprüft, also aber auch die Funktionsweise. Also es gibt das Genossenschaftsgesetz, das gibt uns im Prinzip die Rechtshülle vor und daran gilt sich auch zu halten. Und natürlich gibt es aber innerhalb dieser Rechtshülle auch Möglichkeiten, Dinge auch neu zu interpretieren und anders umzusetzen. Und da sehe ich auch eben die Solawi-Genossenschaften als echte Vorreiter, in quasi auch dieser, in einer Art Transformation des Genossenschaftswesens. Muss ich ganz klar sagen. Und ja, in dem Zusammenspiel mit den Prüfverbänden, einem Prüfverband, den man sich anschließen muss, geht man dann quasi in diesen Prüfungen detailliert nochmal in diese verschiedenen Unternehmensbereiche rein und schaut, ist das Ganze noch genossenschaftsrechtskonform? Ja, und kriegt dann Feedback, kann dann nacharbeiten und dergleichen. Und das ist auch in dem Falle sehr positiv zu bewerten, dieser Anschluss an einen Prüfverband, weil es ist im Prinzip eine begleitende Prüfung. Es ist jetzt nicht wie beim Finanzamt, ja, wenn dort irgendwie die Steuer geprüft wird, dann ist das top-down und wenn da irgendwie Kritik ist, ja, dann hast du da auch schnell ein echtes Problem. Und bei den Prüfverbanden hat man im Prinzip einen Partner zur Seite, der einem wohlgesonnen ist und der einen quasi auch unterstützt, das Ganze auch wirklich immer rechtskonform.
Ja, das kann ich an der Stelle eigentlich nur bestätigen. Ich habe auch eine Genossenschaft, die gerade in Gründung sich befindet. Ich bin da Aufsichtsrat. Das wussten die nicht besser, weil die dachten, sie hätten mit mir einen Kontrolleur, aber ich bin eher jemand, der stark darauf achtet, dass der Genossenschaftszweck eingehalten wird, also dass wir mutig voranschreiten. Und ich glaube, was tatsächlich das A und O ist und was Simon gerade ein bisschen angeschnitten hat, ich glaube, einmal ist es tatsächlich auch wichtig, dass man sich genau überlegt, welchen Prüfverband man denn haben möchte. Ne? Da gibt es auch hier große Unterschiede. Da kannst du Simon vielleicht auch, wenn du möchtest, gerade vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Und dann ist das eigentlich wie immer mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Überleg dir halt sehr genau, wer mit dir zusammen in dem Vorstand ist und wer deine Aufsichtsräte sind. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Aber Simon, mich würde gerade vielleicht nochmal interessieren, also Wahl des Prüfverbandes, wie siehst du das? Ist das, wählst du den Prüfverband bei den Genossenschaften, die ihr gründet, oder welchen würdest du empfehlen, wenn Leute gemeinschaftsbasiert unterwegs sind?
Ich will da jetzt gar keine Schleichwerbung machen, weil wir sind selber auch noch irgendwie, sage ich mal, so ein bisschen in der Orientierungsphase. Also wir haben uns quasi als Arbeitsgemeinschaft der Solawi-Genossenschaften und aber auch, ich denke, dass das auch für den CSX-Bereich sehr relevant sein wird in Zukunft, wenn sich eben auch stärker CSX-Genossenschaften gründen werden, dass es Vorteile hat, wenn man sich quasi hier diese Kräfte und Energien ja an einem Prüfverband irgendwie bündelt, ja, weil dort dann auch ein entsprechender Know-how aufgebaut werden kann und im Prinzip auch entsprechend gut beraten werden kann als im Vergleich zu, wenn alle Solawi-Genossenschaften oder CSX-Genossenschaften sich jeweils einen eigenen Prüfverband suchen. Wir merken doch, dass die Prüfer in diesen Prüfgenossenschaften doch auch immer noch sehr überfordert sind, wenn sie erstmalig mit diesem Solawi- oder CSX-Konzept konfrontiert sind. Ja. Und deswegen, also es geht jetzt meine Empfehlung klar zum Zentralverband der Deutschen Konsumgenossenschaften e.V., das ist der ZDK in Hamburg, mit dem wir gerade sehr stark beginnen, eine Kooperation aufzubauen. Dort ist auch die Erstberatung kostenlos und die kooperieren dann selbst wieder mit Prüfverbänden und dergleichen. Also da muss man sich dann schon auch einen Überblick verschaffen. Aber der ZDK in Hamburg wäre da jetzt aus meiner Sicht am geeignetsten. Und den empfehle ich auch immer den Solawi-Genossenschaften, dass wir dort quasi zusammengehen, um die Kompetenzen zu bündeln.
Jetzt hast du ja, du sagtest 2010 dich angefangen damit zu beschäftigen und dann die Solawi gegründet. Hat sich da jetzt schon ein bisschen was verändert in den letzten 10 Jahren?
Ja, ich denke schon, ich hoffe doch. Also ausgehend von der Neugründung des Kartoffelkombinats im Jahr 2012, als erste Solawi-Genossenschaft in Deutschland, haben wir mittlerweile 20 Solawi-Genossenschaften und auch eine lebendige Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo auch über 100 Leute mittlerweile drin sind und es einen sehr lebendigen Austausch einfach auch zu diesen unterschiedlichsten Themen auch gibt. Und was mich auch nochmal da wirklich so schwer begeistert, ist diese unglaubliche Vielfalt, die sich da eben die sich da mittlerweile finden lässt. Ja, also das Kartoffelkombinat wird zwar immer als Leuchtturmprojekt genannt, auch weil es die mitgliederstärkste Solawi vermutlich in Deutschland ist, ja, mit über 2000 Mitgliedern. Aber was da in den anderen Projekten auch los ist, ist wirklich Wahnsinn. Ja, und wir kommen da wirklich, zum Beispiel genannt da die Rote Beete in Leipzig, ja, aus einem alternativen Wohnkollektiv heraus. Ja, wurde dort eine Solawi-Genossenschaft gegründet und versucht, möglichst basisdemokratisch zu organisieren. Es gibt aber auch das Biergartensystem, die versuchen, die Gründungen von neuen Solawis in einem Biergartenkontext, Biergartensystem einfach voranzutreiben. Und. Also es gibt wirklich sehr, sehr verschiedene Themen. Ja. Und für mich hat das, wieso ich mich persönlich da jetzt so viel engagiere in diesem Bereich, ist, weil ich tatsächlich mir antrainiert habe, irgendwie in den letzten Jahren sehr langfristig zu denken und auch zu versuchen, die größtmöglichen Hebel irgendwie für die sozial-ökologische Transformation irgendwie so ein bisschen zu betätigen. Und da sehe ich einfach dieses Genossenschaftsmodell und sowieso diese Idee der solidarischen Landwirtschaft und insbesondere dann eben auch nochmal die Kombination von beiden als das mit das Transformativste, was wir da draußen gerade überhaupt haben. Ja, und ich sehe einfach, dass auch manchmal ein Stück weit pragmatisch, dass es ja wirklich darum geht, wenn wir hier systemrelevant werden wollen und wenn wir wirklich eine Veränderung haben und möchten und eine soziale Diffusion, dann brauchen wir in Zukunft mehrere 10.000 dieser Projekte. Und ich denke, dass da eben die Anschlussfähigkeit und die Attraktivität von Genossenschaften, dass wir das einfach nutzen sollten in unterschiedlichsten Bereichen.
Wir sprechen ja hier auch immer über ja nicht nur Solawis, sondern allen möglichen Projekten im gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Wo siehst du da die große Stärke der Genossenschaft, wenn es jetzt um gemeinschaftsbasierte Wirtschaften allgemein geht?
Das war auch für mich erstmal ein neuer Erkenntnisgewinn in den letzten 2 Jahren nochmal, ja, wie vielfältig eigentlich oder welche Handlungsmöglichkeiten wir eigentlich haben, diese Rechtshülle Genossenschaft auszugestalten. Auch wenn es da Mustersatzungen gibt und wenn wir auch in unseren Köpfen festgefahren sind und sicherlich auch einige Prüfverbände sehr festgefahren sind, wie denn dieser Genossenschaftsgedanke zu interpretieren ist oder sein sollte, denke ich, dass wir hier wirklich unglaublich transformativ wirken können, insbesondere dann, wenn wir eben die Grundprinzipien der gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftsweise wirklich konsequent auch in unseren Statuten, ja, in unseren Leitbildern, in unseren Satzungen, in unseren Geschäftsordnungen auch wirklich verankern. Ja, dann wird diese Idee immer weniger beliebig und immer konkreter und dann fällt es uns auch leichter, im Prinzip neue Organisationsmodelle auch zu erproben, etwa Soziokratie irgendwie anzuwenden innerhalb der Strukturen und dergleichen, weil einfach für Leute, die dazukommen in diese Genossenschaften, von Anfang an wissen, okay, darum geht's hier. Ja, es geht hier wirklich um eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft. Es geht nicht darum, quasi, dass Gewinne ausgeschüttet werden am Ende des Jahres, ja, an irgendwelche Renditeorten, Genossenschaftsmitglieder. Und ein anderes sehr spannendes Thema ist zum Beispiel eben auch, dass wir in die Genossenschaftssatzung jetzt gerade beginnen, erstmals Bieterrunden reinzuschreiben, dass die dort eben quasi umgesetzt werden können und sollen. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend, weil eine verbindliche Rechtsauskunft haben wir zu diesen Themen einfach auch noch nicht. Also wir sind da wirklich Pioniere, stehen ganz am Anfang von einer großen Entwicklung. Und das macht natürlich für mich persönlich auch den Reiz aus, hier einfach zu schauen, dass sich das Ganze jetzt auch im Angesichts von der riesigen Herausforderungen, vor denen wir da stehen, dass wir dann da auch doch jetzt möglichst schnell und zielstrebig und professionell vorankommen. Ja, weil so unsexy das Thema ist, ja, aber uns läuft so ein bisschen die Zeit davon und ich würde mir einfach wünschen, dass wir einfach noch viel mehr transformative Leuchtturmprojekte irgendwie jetzt schnell an den Start bringen und daraus lernen, ja, und gegenseitig auch lernen und uns gegenseitig befruchten, weil diese Entwicklung, ja, also meine These, die wird groß und die ist absolut auch notwendig.
Mhm. Ich glaube, Simon spricht uns gerade alle aus dem Herzen. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine besondere Qualität der genossenschaftlichen Unternehmungsform, ne, Rechtsform. Dass es eben auf der einen Seite ist, ganz klar, wir sprechen ja auch immer vom Homo Cooperativus, ja, das ist ja quasi auch aus dem einer Genossenschaftsdiskussion entlehnt. Also die Betriebswirte sprechen vom Homo Ökonomicus, dem Menschen, der alle Informationen hat und stets die Entscheidung trifft, die ihm den größtmöglichen Nutzen bringt, ja. Und der Homo cooperativus ist ein unglaubliches Fabelwesen. Einerseits kooperativ, unglaublich kooperativ, und auf der anderen Seite super unternehmerisch. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass diese Rechtsform tatsächlich alle Beteiligten dazu zwingt, sich auch als Menschen zu entwickeln, damit das funktioniert, ne? Und das finde ich, glaube ich, auch nochmal richtig spannend. Also wir würden zwar sagen, das passiert in jeder gemeinschaftsbasierten Unternehmung. Was beim Genossenschaften spannend ist, dass diese Entwicklung quasi in der Rechtsform festgeschrieben ist, ne? Und wenn ihr es zum Beispiel jetzt so weit geht, beim Kartoffelkombinat war das ja noch nicht so, aber jetzt zum Beispiel bei vielen anderen Genossenschaften die Bieterrunde mit reinzuschreiben, ganz fest, dann führt an dieser Entwicklung von allen Genossenschaftsmitgliedern, von allen Aufsichtsräten, Vorständen kein Weg ran vorbei. Du musst das schaffen, auch als Mensch, ne? Und das finde ich eine gigantische Innovation, von der du gerade eben berichtet hast. Und der zweite Ding, den ich auch noch spannend fand, war, es ist ja quasi auch, also die Prüfverbände und Genossenschaften, die arbeiten ja im Grunde als Team. Es ist ja nicht so, dass der Prüfverband über der Genossenschaft steht und so weiter. Du bist ja selber wiederum Mitglied in dieser Genossenschaft, also dir gehört eigentlich theoretisch, also bist ja auch Teil dieses Prüfverbandes quasi. Die sind ja meistens dann nochmal als Verein organisiert, glaube ich, gell? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, aber tatsächlich stellt man die ja auch selber ja nochmal oder fordert man ein gewisses Gehirnjogging ein, ne? Also hör mal zu, ich habe jetzt hier 20 Genossenschaften, die wollen das als Bieterrunde gerne haben. Leute, wie sieht das denn rechtlich aus? Und dann ist der Jurist erstmal in dieser Rolle zu sagen, was ist eigentlich eine Bieterrunde? Also ich finde das eigentlich ganz spannend, was du berichtest. Und ja, ich freue mich da richtig drüber gerade. Also man sieht auch, wie man mit transformativem Unternehmertum auch Strukturen, also und Organisationen, die quasi damit beginnt, quasi in Bewegung zu setzen, weil sie sich bewegen müssen, weil es ihre Aufgabe ist, ja. Und das ist mega spannend, was du berichtest, Simon. Also ich freue mich gerade riesig, dir zuhören zu dürfen.
Also auch nochmal, wenn ich da gleich nochmal drauf eingehen kann, ja, dieses Thema Gewinnausschüttung finde ich auch total spannend neben der Bieterrunde, weil normal hast du ja die Möglichkeit, in Genossenschaften Gewinne auszuschütten, ja. Und in den wenigsten Fällen in den wenigeren Fällen wird es tatsächlich gemacht, weil es einen hohen bürokratischen Aufwand ist und weil die Genossenschaftsmitglieder dann in vielen Fällen sagen, hey, lass uns das sowieso auf neue Rechnung irgendwie mit ins nächste Jahr schieben oder den Mitarbeitern Boni ausbezahlen, damit wir näher noch an faire Löhne und so weiter rankommen. Das passiert bei uns ja auch schon. Aber allein die Tatsache, dass wir es wirklich satzungsgemäß wirklich festschreiben, dass Gewinnausschüttungen verloren sind, ausgeschlossen sind, das hat eine extrem hohe Signalwirkung. Ja, also das schärft auch nochmal, weißt du, es gibt uns auch nochmal Möglichkeit mit den Mitgliedern, und darum geht es mir eigentlich, ja. Also mir geht es darum, nicht, dass wir jetzt ja gründen, es geht darum, dass wir die Leute erreichen. Ja, und zwar, es sind ja kollektive Lernprozesse, die über Jahre auch nur vonstatten gehen, teilweise ja irgendwie wirklich immer eine neue Generation brauchen. Und darum geht es mir. Ja. Mir geht es darum, möglichst die Leute zu erreichen. Und wenn ich eben zum Beispiel da jetzt reinschreibe, hey, Gewinnausschüttungen sind ausgeschlossen, und in dem Moment, wo dann so ein potenzielles Neumitglied fragt, hey, wieso macht ihr das, ja, habe ich wieder einen Anlass, ihm das zu erklären. Ja, und ihm die gemeinschaftsgetragene Wirtschaftsweise auch zu erklären. Und es fühlt sich richtig an, es ist stimmig. Die Leute gehen in Resonanz mit dieser Idee, und es ist einfach auch Zeit für wirklich so eine konsequente Alternative, ja, auch wenn sie noch ziemlich klein ist, jetzt raus in die Welt zu bringen, weil alle reden davon. Ja, ich meine, du kannst ja keine politische Diskussion im Fernsehen mir anschauen, wo alle immer nur sagen, ja, wir suchen eine Alternative und wir haben keine. Und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, wir haben hier eine, wir arbeiten auch aktiv dran, und schaut dorthin, wie wir es hier machen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt, dass wir den Kapitalismus damit komplett abschaffen und dass wir auch irgendwelche Industrieproduktionen damit ersetzen, ja, sondern es geht um eine gemeinschaftsgetragene, regionale, saisonale, ökologische, regenerative, gemeinschaftsgetragene Grundversorgung, die wir selbst in die Hand nehmen, die wir selbst verwalten. Ja, wo wir uns selbst eigene Spielregeln geben und dadurch quasi in dieses Miteinander kommen und eine hohe Identifikation mit der Organisation auch herstellen, weil wir brauchen diese Identifikation der Menschen mit ihrer Grundversorgungsstruktur, weil es werden Krisen kommen und diese Strukturen werden Erschütterungen erfahren. Und Corona zeigt uns, dass die kleinste Erschütterung die komplette Infrastruktur irgendwie in Frage stellt und zusammenbrechen lässt. Und die These ist einfach, ja, je gemeinschaftsgetragener und je regionaler und je hierarchiefreier auch das Ganze ist, desto resilienter und widerstandsfähiger. Und darum geht's mir persönlich, ja.
Gibt es konkrete Projekte, mit denen du dich beschäftigst, was dieses Thema Grundversorgung und Krisenresilienz hat?
Also einmal bin ich sehr engagiert im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft und im CSX-Verein. Ja, das sind so quasi die Netzwerke, die diese Bewegung, diese Idee also unterstützen und nach vorne bringt. Ich bin aber auch noch in zwei größeren Praxisprojekten beschäftigt. Das ist einmal gründig mit tollen Leuten wirklich hier im Osten von München eine neue Solawi-Genossenschaft, und zwar auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das haben wir so in der Form auch noch nicht gehabt. Da geht es wirklich darum, für einen größeren landwirtschaftlichen Betrieb eine außerfamiliäre Hofnachfolgestrategie zu entwickeln, dadurch, dass wir eben quasi eine Solawi-Genossenschaft aufbauen und damit quasi auch eine Direktvermarktung erstmal mit der Option, diesen kompletten Betrieb dann irgendwann vielleicht eventuell auch zu vergesellschaften, ja, in seiner Größe. Also wir starten dann mit dem Nucleus Solawi, aber das kann sich dann wirklich auch ausbilden.
Gibt es bei der Solawi schon einen Namen oder sucht ihr noch Mitglieder?
Das Projekt, diese neue Solawi-Genossenschaft, heißt Ackerlacker, ist quasi im östlichen Umland von München liegt der Betrieb, und wir sind noch in Gründung, nehmen aktuell noch gar nicht wieder auf. Wir suchen ganz händedringend nach Gärtnern und nach einem kleinen Gärtnerteam. Also wenn das jetzt jemand hört, bitte dringend bei uns melden. Das ist wirklich ein spannendes Projekt, wo man sich etwas aufbauen kann. Es ist auch sehr erwünscht, dass die Leute, die sich diesem Projekt noch weiterhin anschließen, dann auch mit in verantwortliche Rollen innerhalb der Genossenschaft gehen.
Super. Verlinke ich alles unter der Folge natürlich. Und du wolltest eben noch auf ein zweites Projekt eingehen, was du gerade begleitest.
Auf der anderen Seite von München, ja, im Münchner Westen, entsteht auch ein wahnsinnig spannendes Projekt. Und zwar finden wir dort Europas größtes Neubaugebiet. Freihamm nennt sich dieses Stadtteil. Es entsteht dort aber nicht nur ein eigener Stadtteil, sondern fast schon wirklich eine Kleinstadt mit bis zu 30.000 Menschen, die dort in den nächsten 10 Jahren hinziehen werden. Jetzt ist da noch weitgehend Ackerfläche, also eigentlich eine Riesensünde, diese ganzen die ganzen Flächen zu versiegeln. Wir versuchen da aber gleich wieder was dagegen zu setzen, und zwar gründe ich dort mit Akteuren aus den sehr partizipativen Münchner Wohnbaugenossenschaften jetzt eine Art CSX-Grundversorgungsgenossenschaft, die dort geplant ist, wo wir innerhalb der Genossenschaft eben eine Solawi, einen Mitgliederladen und eine Gastro quasi so als Hauptstrang versuchen aufzubauen. Ja, da finden gerade die ersten wirklich sehr spannenden Gespräche auch mit der Stadt München statt, wie man da, in welchen Bereichen man da auch irgendwie kooperieren kann. Und ja, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir jetzt noch 1,5 Jahre eigentlich Zeit haben, bis dann die Leute, die Bewohner dort künftig der wohnbaugenossenschaftlichen Projekte einziehen werden, sodass wir jetzt in den nächsten Monaten wirklich in partizipativen Workshops mit den Menschen gemeinsam diese Grundversorgungsstruktur aufbauen werden können. Und in dem Moment, in dem sie dann tatsächlich auch einziehen in ihr neues Stadtviertel, dass sie dort nicht nur dann den Stromanbieter wechseln und dergleichen, sondern wirklich auch ihre Struktur innerhalb dieser CSX Genossenschaft, Grundversorgungsgenossenschaft einnehmen. Ja. Und auch da die Dimension, also auf 10 Jahre gerechnet, rechnen wir schon damit, da auch mehrere tausend Haushalte in dieser Genossenschaft dann eben mit zu versorgen. Die große Gefahr ist halt immer in solchen größeren Organisationen, dass sie unüberschaubar werden, ja, dass es ein wirklich großer Tanker wird. Und gleichzeitig, dass die Identifikation und die Partizipationsmöglichkeiten dann auch irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und da legen wir aber einen extrem hohen Fokus drauf, dass das uns eben nicht passiert. Ja, weil ich hatte es eingangs schon gesagt, weil ohne eben diese Identifikation der Mitglieder mit ihrer Grundversorgungsstruktur ist das Ganze nur halb so viel wert. Also wir brauchen wirklich diese Nähe, die direkten Beziehungen. Wir brauchen überschaubare, transparente Organisationsstrukturen. Wir brauchen auch diesen Reiz. Manchmal ist es ja auch ein Reiz, dieses Solawi-Prinzip oder das CSX-Prinzip wirklich auch umzusetzen. Ja, also diese Idee der Mitgliedsbeiträge statt Umsätze. Das ist ja wirklich auch mal was Neues, was sich auch hinreichend abgrenzt. Also keine Ahnung. Also ich habe mich in diese Idee verliebt, ja, und ich bin schwer begeistert, dass ich mich auch nicht immer wieder auch privat, persönlich irgendwie hinterfragen muss, ob ich da eigentlich das Richtige mache, ja, und ob das irgendwie auch konform ist mit dem, was ich eigentlich so für die Zukunft sehe, sondern hier, dieser Bereich ist wirklich unglaublich transformativ und bringt so viel Freude, dass ich jeden eigentlich auch nur empfehlen kann, beim CSX-Verein oder beim Ecelium wirklich sich da reinzugehen und sich mit dieser Thematik einfach näher zu beschäftigen.
Ich glaube, was ist ganz gerade, also was sich relativ viel gerade gründet, sind diese Dorfgenossenschaften. Viele von denen sind aber nicht gemeinschaftsbasiert. Und ich erzähle immer gern diese Story, wo eine NDR-Doku gesehen, die machen ja immer richtig schöne, mein Dorf soll schöner werden, Dokus, die gucke ich immer ganz gerne an. Und die gründen dann tatsächlich auch eine Genossenschaft, um ihre Dorfkneipe zu retten. Mhm. Unglaublicher Aufwand, sammeln 1 Million, finden einen Wirt, renovieren alles. Und an der Eröffnung sind unglaublich viele Leute da und der Vorstand steht auf und sagt, Mensch, jetzt wo ich so viele Leute hier sehe, bin ich im Zufall, dass unsere Kneipe in einem Jahr noch existiert. Und ich stehe vor dem Fernseher auf und schreie, nein, wieso habt ihr dir nicht das Wichtigste im Grunde bedacht, nämlich die Menschen mit in Verantwortung, was ihren Konsum angeht. Ne? Und gerade bei diesen Themen Dorfgenossenschaften ist das so, das ist wie diese kognitive Dissonanz auch hier. Ne? Die Leute schließen sich zusammen, stemmen den gesamten Wirtschaftsbetrieb und dann nützt man diese Kraft und Energie aber auch nicht, um die Menschen bei dem Konsum mit in die Verantwortung zu nehmen, ja. Gerade auf dem Dorf. Und wir hatten gestern eine richtig tolle Diskussion mit ganz vielen Genossenschaftlern rund um Coworking auf dem Land, aber auch wie die auch verschiedene Versorgungsstrukturen gründen müssen. Und wir haben ihm auch gesagt, hey Leute, ihr habt unglaublich viel Kraft und Energie und es kam häufig der Punkt, ja, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist ja schön, aber es muss auch wirtschaftlich sein, ja. Und dann haben wir gesagt, hört mal zu, marktbasiert zu gründen ist eigentlich grob unverantwortlich für eine Genossenschaft fast schon, ja, weil du machst eine Educated Guess und am Ende hoffst du, dass das alles aufgeht, ja. Wenn du es gemeinschaftsbasiert gründest, ja, dann gründest du die Genossenschaft und fängst dann an zu wirtschaften, wenn deine, und jetzt kommt's, Mitglieder, na, nicht Kunden, Mitglieder sagen, ich übernehme Verantwortung für den Umsatz, für die Beiträge zur
Deckung der finanziellen Bedürfnisse.
Genau, danke. Und des Unternehmens. Und das ist halt eben was ganz anderes. Und also du hast halt erst den sozialen Prozess, erst den Gemeinschaftsraum und dann startest du. Und das war ein ganz witziger Moment, wo du es hattest. Da hast du gesagt, hey, Moment mal, das ist ökonomisch höchst verantwortlich, gerade wenn du mit Mitgliedsbeiträgen, deren Vermögen und so weiter agierst. Und das hat dann direkt instant auch Gedanken ausgelöst, ja. Weil vorher war es so Wirtschaftlichkeit versus gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften und du sagst, nein, das ist genau die Form von Wirtschaften, die man braucht, wenn man im Quartier auf dem Dorf wirtschaften möchte. Und ich bin gespannt, was sich daraus ergibt.
Ja, also es ist ja so, dass wir da schon auch Kompromisse gehen müssen. In einem Solawi haben wir es eigentlich immer 100%, dass 100% der Kosten durch die Mitglieder getragen werden. Wenn wir jetzt so ein großes, ambitioniertes quartiersgenossenschaftliches Projekt irgendwie angehen, dann brauchen wir diese Offenheit quasi auch weiterhin trotzdem so eine Art Hybridmodell zu fahren, dass man sagt, okay, ein Teil aus meiner Sicht auch der Großteil der Gesamtkosten wird quasi über Mitgliedsbeiträge quasi abgedeckt. Und aber du hast die Möglichkeit, durch eine Art von weiteren Kundenstruktur auch Leute, die neugierig sind und in den Mitgliederladen kommen, ja, trotzdem zu bedienen, ja, aber immer mit der Ansage, hey, schau mal, du hast echte Vorteile, wenn du da hier als Mitglied auch mit reingehst und du kannst mitbestimmen und dergleichen, ja, dass das einfach eine große Einladung ist. Und die möchten wir eben künftig dann in diesem gesamten Stadtteil auch eben aussprechen und auch wieder natürlich übergeordnet Metaebene ein Leuchtturmprojekt irgendwie versuchen aufzubauen, weil auch in dem Bereich bin ich mit mehreren anderen Stadtentwicklungsprojekten auch schon im Gespräch, die sicherlich extrem gespannt sein werden, ob das denn da auch funktioniert, was wir uns da ausdenken.
Ja, ob das funktioniert, gutes Stichwort. Wo siehst du dich denn oder wo siehst du die Rolle der Genossenschaften in 10 Jahren, wenn es jetzt so weitergeht und alles klappt?
Ja, und vorausgesetzt, wir finden nicht noch eine bessere Rechtsform. Es heißt ja nicht, dass die Genossenschaft so, wie sie da ist, irgendwie schon perfekt ist. Irgendwie, weiß nicht, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber irgendwie wünsche ich mir eigentlich eine Genossenschaft, in der man eben nicht die Pflicht hat, Vorstände zu bestimmen, weil das ist auch eine Genossenschaft, der mit Vorständen, Aufsichtsrat hat man natürlich schon wieder auch wenige Leute, die über viele Menschen dann bestimmen können und müssen, ja, nach dem Gesetz. Ich denke, da könnten wir auch noch transformativer werden. Aber solange wir die Genossenschaft haben, wie sie jetzt ist, finde ich sie wunderbar. Und ich rechne im Prinzip mit einer großen Gründungswelle in den nächsten 10 Jahren. Die Genossenschaft ist in dem Bereich aus meiner Sicht einfach die beste Rechtsform, die wir haben. Auch wenn sie im Vergleich zum Verein einfach auch mehrere Hürden mit sich bringt und auch stärker verfasst ist. Natürlich ist auch der Verein super. Ich will den gar nicht kleinreden, aber wie gesagt, also für so größer gedachte Strukturen ist eben dieses ja fast schon Art Kapitalgesellschaft, Genossenschaft vielleicht gar nicht so wert. Und uns auch noch gelingt, ja, also quasi nicht nur, wie wir es jetzt noch haben, in der Solawi-Landschaft zum Beispiel, dass wir da 300 für sich isoliert einzeln agierende Höfe da draußen haben, ja, sondern quasi um diese Höfe vielleicht ganze Wertschöpfungsräume wirklich auszugestalten, wo es nicht nur um die Landwirtschaft geht, sondern vielleicht eben auch um die Weiterverarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die Bäckereien, aber auch Laden, Mitgliederladenkonzepte, aber auch Coworking Spaces, aber auch gemeinschaftsgetragene Yoga-Lehrer und so weiter, ja. Wenn wir die schaffen, quasi alle in eine Struktur, in eine überschaubare Struktur zu packen. Und im nächsten Dorf hast du wieder so eine Struktur und die sind miteinander vernetzt und man kooperiert. Ja? Und dann natürlich der Blick auf die Großstädte, wo man das Ganze dann quartiersbezogen denken kann, wie wir jetzt eben versuchen in diesem Labor frei haben, ja, dass wir quartiersbezogene Solawis haben und quartiersbezogene Identifikationen zu Läden und zu Gastronomiekonzepten irgendwie herzustellen. Ja, und dieser Gedanke immer weiter spinnt, dann kommen wir dahin, wo ich sage, okay, das ist eine Struktur, in die ich dann auch irgendwann meine Kinder irgendwo gerne entlasse, ja, gut, die sind jetzt noch klein so, aber wer weiß schon, wie es in 15, 15 Jahren da draußen ausschaut, ja, dann gibt mir das, diese Utopie, diese Vision, dieser kleinteilig miteinander vernetzten und resilienten Grundversorgungsstrukturen einfach ein gutes Gefühl.
Ja, vielen Dank, Simon, dass du dir Zeit genommen hast und hier so einen tiefen Einblick in das Thema Genossenschaft und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften gegeben hast. Da bin ich sehr gespannt und ich denke, die Hörerinnen auch, was da noch so auf uns zukommt.
Ja, es hat mega, mega viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Simon. Vielen, vielen Dank. Und es kam auch wirklich deine Begeisterung und Leidenschaft für Genossenschaften rüber. Das hat echt viel Spaß gemacht und ich fand das jetzt richtig kurzweilig, unser Gespräch, und super, super spannend. Ja, ich glaube, wir haben nochmal ganz schön gesehen, dass Genossenschaften eben nicht per se gemeinschaftsbasiert wirtschaften, sondern dass sie eben auch, ne, wir haben die Gewinnausschüttungen zum Beispiel angesprochen, sie können auch Produkte und Dienstleistungen am Markt anbieten und das machen aktuell noch viele Genossenschaften. Aber wir haben jetzt in dem Gespräch richtig schön gesehen, welches Potenzial sie haben, wenn sie gemeinschaftsbasierte Prinzipien anwenden und ja, anstatt auf dem Markt eben wirklich auf Basis von Gemeinschaften wirtschaften und nicht profitorientiert oder gewinnorientiert, sondern wirklich bedürfnisorientiert. Und wir haben auch gesehen, jetzt aus den Erfahrungen, sowohl Simon als auch Timo haben ja davon erzählt, dass es gar nicht mal so krass viel Aufwand ist, wie man vielleicht vorher denkt. Es ist zwar vielleicht mehr Aufwand, als jetzt als Einzelunternehmer unterwegs zu sein, aber trotzdem ist es irgendwie überschaubar und es lohnt den Aufwand. Und was ich auch nochmal ganz schön fand am Ende, jetzt als du, Simon, von der Zukunft gesprochen hast und von so einer vernetzten, resilienten Wirtschaft der Zukunft, wo es Räume für Kooperation gibt, das war natürlich das Stichwort auch fürs Mycelium, denn genau das möchte das Mycelium ja sein, ein Ökosystem, in dem ganz viele solcher Organisationen, die gemeinschaftsbasiert wirtschaften, miteinander kooperieren können. Super, super schön. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Hat mega krass viel Spaß gemacht.
Danke auch nochmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank. Also es hat mir, also meine Fantasie ist gerade nochmal richtig in Sprühen gekommen. Ich denke, wir werden uns vielleicht auch an dieser Stelle nochmal auch ganz stark über dieses Thema Quartierentwicklung uns unterhalten, weil ich glaube, das ist tatsächlich das große neue und wirklich richtig transformative Ding, was gemeinschaftsbasierten Wirtschaften eben innewohnt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, mit einem sehr einfachen Organisationsmodell und in Zusammenarbeit mit Menschen, die gerne unternehmerisch sein möchten, aber halt eben nicht profitmaximierend und soziale ökologische Ressourcen einseitig ausbauen möchten, sondern eher regenerativ unterwegs sein möchten, egal wo sie wohnen, genau die Infrastruktur sich quasi vor die Füße zu schaffen, die sie brauchen, um gutes Leben zu haben. Ne? Also die Kita, die Yoga, die Food Corp und so weiter. Das geht alles und das ist eigentlich ein unglaublich großes Versprechen und da bin ich mir sehr sicher und das gerade das richtig Spannende ist, das schaffen weder Markt noch Staat derzeit und gemeinschaftsbasiert könnte das klappen und diese Form der Selbstwirksamkeit zu entwickeln und Menschen, das macht mir gerade ganz viel Spaß und ich habe oder uns allen, glaube ich, hier gerade richtig viel Spaß und ich glaube, das ist auch das Witzige, das ist auch etwas Interessantes, wenn alle gerade eher mit der Energie nach unten gehen, sehe ich in unserem Ökosystem Menschen, die einen Raum voller Möglichkeiten sehen. Und das ist tatsächlich super. Ja, genau. Simon zeigt gerade an, die Kurve geht nach oben.
Genau. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen unseren Mitgliedern der Podcast-Gemeinschaft bedanken, denn nur die Mitglieder und durch euren Beitrag wird das Ganze hier möglich. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.